Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
Herrschaften, so schaut's nämlich aus an diesem Ostermontag. Ein bisschen, na stimmt gar nicht, so viel später als gewohnt, aber er steht schon wieder auf dem Tennisplatz. Nicht nur am Tennisplatz, wie man in Deutschland sagt, sondern auch nicht auf dem Tennisplatz. Wenn man nämlich nur am Tennisplatz steht, dann kann man keine Bälle schlagen. Die Rede ist natürlich vom Tennispropheten Andreas Thürieu. Servus, Andi.
Servus, lieber Jens. Und eines darf ich auch sagen, ich weiß nicht, ob du auf dem Tennisplatz standest. Eigentlich darf ich ja nicht sagen, du warst in Miami, weil ich war nicht dort. Es ist in deinem Fall Miami. Also du warst dort und das ist das Highlight dieser Sendung. Deswegen bitte sag uns allen einmal deine Eindrücke.
Ja, ich habe versucht, das auch schon bei Tennis-Night in Worte zu fassen, wenn man halt Tennisturniere kennt, also von den ganz Großen einmal, die Grand Slam Turniere muss man außen vor lassen, weil diese Anlagen einfach grandios sind. Das National Tennis Center in New York, das du kennst, Wimbledon sowieso, Roland Garros, das sie jetzt so wunderbar hergerichtet haben. Australien bin ich mir sicher, dass auch grandios ist, nach dem, was die Leute erzählen. Aber auch, wenn man schon mal in Rom war, wenn man in Monte Carlo war, und dann auch bei den kleineren Turnieren in München und in Kitzbühel zum Beispiel, das sind halt Turniere, die in einem Club stattfinden. Und das war früher, ich war ja nie in Key Biscayne. In Key Biscayne hatte ich den Eindruck, dass das auch gewissermaßen ein Club war. Jetzt im Hard Rock Stadium haben sie halt ins Hard Rock Stadium einen Hartplatz hineinbetoniert. Sie haben draußen auf diesen riesengroßen Parkplatz mehrere Hartplätze reinbetoniert, dann Stahltribünen drumherum aufgestellt. Sehr bemüht, sehr professionell. Aber es hat halt ja nicht den Flair eines großen Tennisturniers, kann es auch nicht haben, auch wenn alle Großen bis auf den Djokovic gespielt haben und Nadal natürlich auch nicht, weil man nicht weiß, ob er überhaupt noch einmal spielt, außer vielleicht dann nächste Woche in Monte Carlo. Also ich war super professionell, aber dieses Konstrukt, Andi, du erinnerst dich damals im Praterstadion, wir schwärmen zwar alle drüber, aber wenn du in so ein großes Stadion eine extra Tribüne reinstellst, es ist halt kein geschlossenes Event mehr in dem. Also irgendwie sieht man dann im Hintergrund die andere Tribüne noch, die natürlich unbesetzt ist. Schwierig. Sie versuchen, das Beste draus zu machen. Es kostet alles wahnsinnig viel Kohle, wenn man dort was essen möchte. Ist bei den US Open ja nicht anders. Aber ja, also ich war jetzt nicht so, dass ich sage, da muss ich zwingend im nächsten Jahr sofort wieder hin.
Danke für die Eindrücke, aber man muss das ja noch, man kann dich nicht genug loben, weil du bist kaum aus dem Flieger gestiegen, jetzt in der Früh, glaube ich, oder am Vormittag, und wir nehmen bereits wieder auf. Eigentlich müsstest du 2.5 Legs haben, nämlich ein Jetlag ein bisschen, oder? Geht's?
Ja, jetzt habe ich mich gerade einmal eine halbe Stunde hingelegt, aber der Rückflug war, also ich war noch nie in Miami davor, Miami Beach ist nett, ist wirklich nett. Und es hat da 30 Grad gehabt und dann sind wir über Zürich geflogen, was nur noch 10 Grad gehabt hat. Dann sind wir in München angekommen, da ist nur mehr 8 Grad und Regen. Man kommt sehr schnell wieder daheim an und schaut dann ein bisschen Sandplatztennis in Estoril, wo es immerhin die Sonne scheint. Naja.
Daheim ist in dem Fall, ich will es wissen, die Leute wird es vielleicht nicht so brennend sehen, ist München, ist Kitzbühel oder ist Steiermark?
Ist jetzt München, und wenn wir fertig sind mit der Aufnahme, setze ich mich ins Auto und fahre in die Steiermark.
Na klar, weil du ja kaum noch gereist bist.
Das ist richtig, das ist absolut richtig. Eben. Ja, so. Ja.
Ja, dafür ein bisschen ergänzend, also danke für deine Eindrücke. Man hat sich so ähnlich vorstellen können. Ich weiß auch genau, was du meinst. Früher war es halt so, da bist du da hinauf auf dieses Halbinsel-ähnliche, sehr länglich gezogene ein Naturkonstrukt, wo dann ja direkt hinten dran der Naturpark war, also wunderschön. Und der Vorteil daran war natürlich, dass du in Schrittweite warst. Du bist über so einen Rickenbacker Highway, der ist mal, ich weiß nicht warum, der Name ist mir immer noch geläufig, obwohl ich glaube vor 20 Jahren das letzte Mal dort war, wenn überhaupt, aber wurscht. also noch in diesem eigentlichen Key Biscayne. Und das hat auch diesen Charme nicht gehabt, den du sozusagen herausstreichst. Es war auch eine weitläufige Anlage, aber es war eine eigene Stimmung, eigene Atmosphäre. Und es war vor allem dieses Beach-Surfer-artige. Und als wir noch ein, zwei Länze jünger waren, hat man sich ja durchaus auch da noch dazu zählen können. Also wenn du wolltest, hast du das Surfbrett geschnappt, ein verkehrtes Kappel auf und bist bloßfüßig vom Stadionparkplatz 3 Meter ins Meer gefallen. Das war natürlich sensationell. Das haben auch alle gemacht, die Spieler inklusive. Aber wurscht, das gibt's halt nicht mehr, soll so sein. Zum Sportlichen, ja. Also man hat's ja nach Miami verlegen wollen und das ist irgendwie gelungen. Ansonsten, ja, ich weiß nicht, tue mich schwer. Es hat geheißen, dass es nicht immer voll war. Und man hat es im Fernsehen auch gesehen. Also weiß ich nicht, das Gesamtinteresse kannst du vielleicht auch besser beurteilen, obwohl du ja eigentlich auf Urlaub warst, was dich noch mehr auszeichnet.
Naja, man muss der Wahrheit die Ehre geben. Und wenn Daniil Medvedev, so wie es am Dienstag zum Beispiel war, gegen Dominik Köpfer in New York im Arthur Ashe Stadium um 12 Uhr zu einem Drittrunden-Match angesetzt ist, oder zum Achtelfinale war es, glaube ich, ist dort die Hütte auch nicht voll. Mhm. Weil halt auf den anderen Plätzen auch noch was los ist. Ich weiß jetzt nicht, ob die nur Center Courts Tickets verkauft haben oder ob es auch Ground Passes gegeben hat im Achtelfinale noch. Das war eh der beste Tag, der Dienstag, weil alle gespielt haben. An den letzten Tagen war es schon voll, ja. Auch bei den Männern sowieso, bei den Frauen dann, also mit wem wir anfangen, ist wurscht, aber natürlich. Die Daniel Collins Geschichte ist eine sehr gute, ist fast eine mitreißende, weil die Frau ja auch wirklich witzig ist und also sie ist natürlich als Gegnerin unangenehm, aber wenn die eine Pressekonferenz gibt, da nimmt man was mit auf den Weg. Das finde ich ja immer schön. Da war es dann schon voll. Also da wollen wir den Leuten keinen Vorwurf machen. Es ist halt dieses typische amerikanische Tennispublikum, das man halt einfach kennt, ja. Meistens ein bisschen älter. Sehr, sehr weiß, weil man sich ja sonst nicht leisten kann. Und das sieht man bei den US Open auch. Das spricht nicht gegen das Publikum. Aber es war dann doch relativ voll, um deine Frage zu beantworten.
Ja, na, wollen wir mit den Damen beginnen? Ist doch eine schöne, rührende Geschichte gewesen, auch übers Fernsehen, auch über die ganzen Social Media. Wobei sich so darstellen könnte, dass natürlich, wenn man verlautbart und weiß, dass man sozusagen im Spätherbst seiner Karriere ist und das ziemlich sicher jetzt dann ausläuft mit dem nächsten Jahr, dass man dann halt befreiter oder anders an Sachen herangeht. Ja. Und das war schon auch schön zu sehen. Ich glaube schon, dass das mitgespielt hat bei der Daniel Collins, die aber dort immer gut gespielt hat und die ja auf dem Weg, ich glaube, die hat einen Satz nur verloren, das war die erste Runde. Ne?
Ja, gegen Bernarda Pera, den allerersten Satz des Turniers und dann keinen mehr.
Genau, und dann waren ja doch auch namhafte Gegnerinnen dabei. Und im Finale, das hat mir sehr gut gefallen, dass sie halt diesmal immer dann auch wirklich konsequent weitergespielt hat. Am Schluss ist völlig klar, dass man nachzudenken beginnt und das dann nicht so einfach ausserviert, aber auch da ist sie dann rückgeblieben, ist ja dann gelungen, ich glaube mit 4. oder 5. Matchball. Und das war also eine sensationelle Geschichte. Und dann kommt natürlich gleich wieder die Gegenfrage auf, die du vielleicht ein bisschen beantworten kannst. Ich weiß nicht, ob es die PK oder mehr gehört hast als wir sozusagen, ob das nicht jetzt angesichts dieses Erfolges vielleicht doch eine längere Karriere noch wird.
Nein, das hat sie auch, glaube ich, zweimal bei Pressekonferenzen gesagt. Sie hat eine Krankheit, die ja, wenn ich jetzt wüsste, wie sie hieße, würde ich sie nennen, aber es ist eine Krankheit, die es möglicherweise einer Frau oder ganz sicher einer Frau erschwert, schwanger zu werden. Und sie möchte aber wohl bald eine Familie gründen. Und so schön das jetzt war, das ist sie, glaube ich, 3 oder 4 Mal gefragt worden. Sie hört ja nicht aus sportlichen Gründen auf, sondern sie hört rein aus gesundheitlichen Gründen auf, weil sie wohl bald eine Familie gründen möchte. Und das dünkt mich unumstößlich. Weil, ja, stellen wir uns einmal vor, sie gewönne auch noch die US Open. Bei den Frauen ist alles möglich, sage ich.
Stimmt.
Ja, was soll dann noch kommen? Ja, dann wird sie wahrscheinlich sogar direkt aufhören. Außer, dass sie vielleicht noch das Geld mitnimmt von den WTA-Finals, die, keine Ahnung, wahrscheinlich in Saudi-Arabien stattfinden werden. Aber ich glaube, dass das zu 95% fix ist, weil sie eben wirklich sagt, sie möchte dann Mama werden und ihre Krankheit, offenbar das Tennisspielen hilft dieser Krankheit nicht und deshalb hört sie am Ende des Jahres auf.
Mhm. Hast du Goff gesehen, eine deiner Lieblinge, und warum?
Zu wenig.
Glaubst du,
gegen Garcia mag sie generell nicht spielen. Ich meine, Garcia ist natürlich ein ganz großes Rätsel, weil er schlägt zuerst die Osaka, haben wir zum dritten Mal gespielt in dem Jahr, zum zweiten Mal hat die Garcia gewonnen, dann schlägt sie wieder die Goff. Das passt einfach vom Matchup her, glaube ich, nicht. Mhm. Aber dann, wer mich natürlich wieder viel mehr irritiert hat, war die Swiatek, die so deutlich gegen die Alexandrova rausfliegt, das habe ich nicht ganz, das habe ich nicht nur nicht ganz verstanden, habe ich überhaupt nicht verstanden. Gut, gibt natürlich solche Tage, wo nichts geht und die Alexandrova hat extrem offensiv gespielt und wenn dann vieles kommt, dann kann schon mal so ein Ergebnis rauskommen. Ich glaube, 3-2 war es oder 2-3. Aber doch ein bisschen enttäuschend, weil er die Sabalenka früh rausgeflogen ist. Gut, Rybakina im Finale, wieder im Finale. Letztes Jahr verliert sie gegen die Kvitova, heuer verliert sie gegen die Collins. Ja, also Swiatek hat mich ein kleines bisschen mehr irritiert.
Ja, naja, jetzt vielleicht noch kurz zum Finale. Das Rybakina, ich finde, das war eher ein gutes Match.
Also, ich sage es jetzt das erste Mal, aber Rybakina hat ihre Chancen ja auch gehabt. Und das muss man der Collins ja zugute halten, dass sie, glaube ich, einmal nur ihren Aufschlag abgegeben hat, obwohl die Rybakina viele Chancen gehabt hat. Und die Rybakina hat halt dreimal dann ihren Aufschlag abgegeben. Gerade auch im letzten Spiel war es, glaube ich, das du ja erwähnt hast, da hat Collins 30-0 gehabt und dann plötzlich Breakball Rybakina. Und dann hat sie einmal, ich glaube bei Einstand war es, einen geschwungenen Vorhandvolley ins Netz gehaut. Ja, wäre wieder Breakball gewesen. Es hätte weitergehen können und wie du natürlich richtigerweise sagst, das ist nicht verwunderlich, wenn man in solchen Situationen ein kleines bisschen Nerven zeigt. Gerade weil die Rybakina hat schon 2000er gewonnen, hat Wimbledon gewonnen, wie wir wissen. Und die Danielle Collins hatte bis dorthin San Jose, war glaube ich der eine Turniersieg und war der andere Turniersieg Palermo, ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls kleine, ganz, ganz kleine Veranstaltungen und das Größte, was sie bis jetzt geleistet hat, sportlich war eben dieses Finale Australian Open 2022 gegen Ashley Barty. Ja, also das war bemerkenswert, dieses ganze Turnier. Und ich finde einen schönen Ausgang und ich finde auch schön, dass Andre Agassi beim Finale dabei war. Obwohl ich ihn nicht leider auf die Weite gesehen habe.
Ja, und da wollte dich fragen, darum habe ich ja jetzt erfreut, dass ich halt öfter den Spieß umdrehe für uns alle, damit man da Licht ins Dunkel bringen, aber die Steffi habe ich jetzt nicht gesehen, oder habe ich mich getäuscht?
Nein, ich habe sie auch nicht gesehen, also der Agassi hat möglicherweise wieder was promotet dort, weil ich habe gesehen, dass er mit dem Beckham gemeinsam, ich glaube, Pickleball gespielt hat, bin mir jetzt relativ sicher.
Ja, da sind sie ja ganz groß, ja, das Promoter, da ist der Agassi, glaube ich, eine Art Testimonial.
Ja, also, aber die Steffi habe ich auch nicht gesehen, wen man dann natürlich gesehen hat, schon am Freitag im Spiel gegen Zverev, in der Box von Dimitrov war die Serena, die Williams-Schwestern und der Dimitrov, die kommen exzellent untereinander aus. Also da gibt es ja auch schon gemeinsame Videos, damals in der Corona-Zeit von der Venus mit dem Grigor, die gemeinsam Fitness gemacht haben. Aber das würde jetzt schon zu weit auf die Männer vorausgreifen. Haben wir noch was zu den Frauen oder wollen wir eine kurze Pause machen?
Ich wollte elegant die Pause einleiten und wollte dich fragen, lieber Jens, was denn, bevor wir die Damen mit Handküssen verabschieden, dein Damenmoment dieses Turniers war?
Ja, der Damenmoment des Turniers war eigentlich das, ich glaube, das war das Halbfinale im Doppel der Frauen, wo Rutliff, Dabrowski, haben die ja, jedenfalls die dann im Finale verloren haben, waren aussichtslos hinten eigentlich schon gegen Asia Mohamed und Alicia Parks, so. Und haben es dann irgendwie noch gedreht und das habe ich mir angeschaut und habe nicht verstanden, warum, aber das war dann fast richtig ein schönes Doppel zum Anschauen. Ansonsten habe ich keinen so richtigen Moment herausgepickt. Aber ich ahne, du hast einen.
Nein, ich habe keinen. Ich wollte dich fragen, weil du ja näher dran warst und damit wollte ich auch dann dich wieder die Pause einrufen, einleiten lassen.
Pause.
Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
Die Männer, bitte. Ein Finale, das, und auch ein Halbfinale von Sinner, das einiges an Spannung hat vermissen lassen. Aber was soll man machen, Andi? Was soll man machen im Moment gegen Jannik Sinner?
Ja, aber ich möchte ein bisschen früher anfangen.
Ja, fang ganz früh an, bitte.
Und zwar deswegen auch vielleicht aus meiner bescheidenen Laufbahn her. Ich war ja damals auch auf Urlaub dort, ja. Und da haben sie gesagt, nein, den Thierry, den braucht man nicht. Nein, den schickt man dort nicht hin nach Miami. Und irgendwann hat mich dann einer angerufen, ob ich Miami doch machen will. Sag ich, nein, weil ich bin dort. Was, wieso? Wir haben dich nicht hingeschickt. Sag ich, ja, deswegen, ich bin schon da, also wenn's was wollt. Und dann durfte ich, man hat das damals auch noch, es gab ein paar Leute, die das befürwortet haben, meinen Einsatz. Die anderen haben gesagt, das ist quasi ein Leibeigener, der muss dort hin, wo wir. Aber im Nachhinein war es egal. Also man sieht schon, wie es war nicht so einfach. Und ich war dann doch, ein paar haben mich verehrt, weil ich halt dort war. Und ich durfte dann das Finale auch von dort kommentieren. Ja, mit strengen Watschen des Herrn Oberhauser, der sich ja so gut auskannte. Also Wien wollte ich nicht wieder in Sätzen weglassen so und so. Aber um jetzt endlich auf dieses Endspiel zu kommen, es war ein Aspekt, nämlich Muster gegen Bruguera, ja, 97. Es war ein Aspekt, lieber Jens, der mir aufgefallen ist, dass natürlich in Miami naheliegend, ja, alle spanisch sprechenden Völker, auch ja. Südamerika und so weiter, jetzt nehme ich an, auch Gurde, 25 Jahre später, den Alcaraz normalerweise dort bebrüllt haben müssen. Und also es war damals mehr als ein wahnsinniger Heimvorteil für den Sergi, den er nicht nützen konnte, weil der Dom einfach unantastbar gespielt hat. In diesem Endspiel aber, das ist lang vorbei. Und jetzt war doch der Alcaraz das Maß aller Dinge, vielleicht auch davor, haben sie schon wieder gesagt, der ist unschlagbar und auf einmal Sternstundentag Dimitrov, wirst du vielleicht auch noch näher erzählen können, aber dieser Aspekt, ist es noch immer so, dass also sagen wir, spanisch sprechende Spieler dort dermaßen bevorzugt werden?
Also den größten Heimvorteil in dieser Hinsicht hat Nicolas Jarry gehabt. Da waren immens viele chilenische Fans dort oder Leute, die das chilenische Tennis gut finden. Der hat in der dritten Runde, glaube ich, war es gegen den Seibot Wild gespielt, gegen den Brasilianer. Das war wie Davis Cup. Dann hat er gespielt im Achtelfinale gegen den Rüd auf dem kleineren Platz. Volle Tribünen wie Davis Cup. Und ja, Alcaraz hat auch Unterstützung gehabt, ja, keine Frage. Also das ist sicherlich die größte von denjenigen, die das Turnier hätten gewinnen können. Ich glaube, dass der Dimitrov dann ja ein bisschen die Herzen erobert hat, weil natürlich die meisten Leute gewusst haben, dass er gegen Zverev eine ganz, ganz grausliche Bilanz gehabt hat vor diesem Halbfinale. Aber jetzt so richtig die Unterstützung habe ich bei Jarry gesehen und dann auch, wie du richtigerweise sagst, bei Alcaraz. Ich habe auch dann an diesem Achtelfinaltag, da muss man sagen, leider ein paar argentinische Trikots gesehen. Also wäre da noch irgendjemand von den Argentiniern, El Peque, wenn er noch dabei gewesen wäre, hätte er sicherlich auch auf die Unterstützung zählen dürfen, war er aber nicht. Und deshalb hat sich alles eigentlich auf den Jarry konzentriert, der dann gegen den Medvedev gut gespielt hat. Aber das ist halt, außer wenn Medvedev gegen Sinner und Alcaraz spielt im Moment, wir haben ja drüber, du hast auch vor zwei Wochen gesagt, ja, da fällt immer Eizerl. Das weiß er selbst aber auch. Das hat er dann auch gesagt in der Pressekonferenz nach dem Sinner-Match, wo ich auch drin gesessen bin, dass er halt, wenn er gegen Sinner gewinnen möchte, muss er einen sehr, sehr guten Tag haben. Und den hat er eben nicht gehabt am Freitag. Und deshalb hat er es dann glatt verloren. 6-1, 6-2, muss man natürlich sagen, im ersten Satz hat er auch Breakbälle gehabt bei Sinner. Er hat sie nicht genutzt, der Sinner hat sie genutzt und deshalb ist es so glatt ausgegangen, wie es ausgegangen ist. Ja, das. Aber die Spanier ja und die Südamerikaner ja sehr im Heimvorteil. Mhm.
Du hast einen Namen gesagt, den wollte ich nur mal herausstreichen, weil er mir sehr gut gefallen hat. Ich habe ihn zufällig gesehen, in einer der ersten Runden, jetzt finde ich ihn nicht in dem Raster, nämlich Seibot Wild und da waren ja die Brasilianer ganz, nicht nur Seibot, sondern sehr wild, auch als der irgendwann Gurden rausgenommen hat, gleich zu Beginn. Und dann glaube ich sogar in der dritten Runde, aber ich weiß es nicht mehr.
Ja, es war die dritte Runde. Ich überlege mal ganz kurz, wer hat nochmal den Rublev geschlagen?
Das war der Machatsch.
Ja, genau, der Machatsch. Genau,
den
Machatsch.
Den wollte ich auch noch erwähnt haben. Bitte? Der ist zwar scheinbar, aber der ist doch sehr weit gekommen, das hat mir sehr gut gefallen. Und ja, auch spielerisch. nicht enttäuscht.
Ja, überhaupt nicht. Ne? Der Machatsch, den habe ich gesehen gegen Arnaldi. Teile davon. Mhm. Das war auch ganz witzig eigentlich, weil der Machatsch natürlich überhaupt keine Hausmacht gehabt hat und die Italiener haben ein paar Fans dort gehabt. Das war ja auch eine sehr, sehr ordentliche Unterstützung, die zumindest auf dem kleinen Platz, der Sinn hat dann auf demselben Platz gespielt, an jenem Dienstag. Aber der Machatsch, ja, der hat, glaube ich, vor einem Jahr begonnen, Challenger richtig, richtig gut zu spielen und jetzt ist er Top 50. Glaube ich. Also ganz sicher, doch, er ist Top 50. Ich meine sogar, dass er ein bisschen weiter nach vorne gekommen ist, weil er gegen Arnaldi gewonnen hat. Und nächste Runde ist er dann aber gegen Sinner untergegangen. Ja, einfach chancenlos.
Eine Tatsache wollte ich noch erwähnen, und zwar die doch nicht unglückliche Auslosung des Sebastian Ofner gegen den Nishikori, der das aber dann eigentlich recht passabel gewonnen hat, meiner Ansicht nach. Da warst du, glaube ich, wahrscheinlich noch nicht dort.
Da bin ich, glaube ich, im Flieger gesessen, als das passiert ist.
Okay.
Ja, nein, den Ofi habe ich nicht gesehen.
Haben, weil der Ofner ja zuletzt auch nicht wirklich erfolgreich gespielt hat, aber das ja, ist vielleicht auch gar nicht so leicht gegen so einen Routinier, der hat einen großen Namen hat. Ne?
Ja, und er hat in der zweiten Runde gegen Cerundolo auch sehr gut gespielt, der Ofi dann.
Eben.
Also außer der erste Satz war, glaube ich, oder ein Satz hat er glatt verloren, aber den dritten hat er gerade verloren, sowas glaube ich. Jedenfalls, da hat er auch, das habe ich gesehen, allerdings im fernmündlich, im TV, vielmehr im Stream, weil im TV ist nämlich nichts gekommen in den USA. Das ist schon erstaunlich, dass ESPN nichts übertragen hat. Das ist alles im Tennis Channel gekommen, also es ist schon im TV gekommen, aber Tennis Channel haben dann noch viel, viel weniger Leute als ESPN. Die waren auch gar nicht
vor. Ich habe den amerikanischen Tennis-Channel und ich schaue mir immer an. Aber wer dort schon alle einläuft, jetzt natürlich ist schon, naja, fast nur noch Spieler sind dort, die zu Wort kommen. Die aber auch, das darf ich auch sagen, bei allem Respekt vor unseren Ex-Davis-Cup-Athleten, unglaublich, also vor Wissen, vor Vorbereitung auch strotzen und wirklich deren Expertise, das ist bewundernswert.
Ja,
das
muss ich schon sagen. Jim Courier ist super, Andy Roddick ist super. Das passt schon. Ja, okay, so, gewonnen hat es, das wissen wir mittlerweile alle, Jannik Sinner.
Naja, ich wollte noch, entschuldige, ein, zwei Worte, vielleicht warst du ja, als wenn du ein Glück gehabt hast, dabei bei dieser Sternstunde des Dimitrov gegen den Alcaraz, wo man das Ergebnis ja umgekehrt hätte erwarten müssen.
Ja, und dann schaue ich nach und denke mir, Dimitrov, Alcaraz, da war doch was. Und tatsächlich im Herbst in Shanghai, das waren zwar drei Sätze, aber hat auch der Dimitrov gewonnen. Okay, im Herbst ist Alcaraz immer schon ein bisschen müde und hat nicht so gespielt, wie er vielleicht im Frühjahr spielt. Aber der Alcaraz war selber überrascht. Und Dimitrov ist halt wirklich, ich war dabei, Dimitrov, ja, es hat alles funktioniert. Und das ist schon schön, also einfach schön anzuschauen, wenn er spielt, weil obwohl er es nicht mag, wenn man sagt, wenn man ihn mit Federer vergleicht, aber vom Aufschlag her, die Rückhand, der Rückhandslice, es ist halt Federer-Tennis, nicht ganz so gut wie der große Meister in seiner besten Zeit, aber es ist einfach wunderschön anzuschauen und es ist ein kleines, im Finale war ich komplett emotionslos, weil ich mag den Sinner und ich mag den Dimitrov, aber ich finde es halt schade, jetzt hat er wieder dieses Tausender-Finale, so wie letztes Jahr in Paris-Bercy, so glatt verloren. Damals gegen Djokovic, jetzt eben gegen Sinner. Ist ein bisschen schade. Also für ihn, er ist jetzt wieder Top 10. Hätte er sich wahrscheinlich vor dem Turnier nicht gedacht, aber fürs Finale hätte ich mir ein bisschen mehr Spannung gewünscht.
Das glaube ich dir, lieber Jens. Und es ist natürlich, für mich wäre das die Collins-Story bei den Herren geworden, halt leider jetzt ohne Happy End. Aber ich finde, dass der strategisch fantastisch eingestellt war vom Ex-Trainer des Murray, wo ich immer den Namen vergesse.
Jamie Delgado, den ich nie richtig ernst genommen habe, aber ich habe mir gedacht, das ist mehr ein Kumpel von Murray, aber offenbar ist das ein sehr guter Trainer.
Ja, ist auch, und vor allem also mit so kleinen strategischen Dingen, die halt auch alle, auch wie du gesagt hast, aufgehen müssen an einem solchen Tag. Und dann hat mir natürlich für uns beide als Ästheten, die Zuschauer, also als Zuschauende, doch Liebhaber eines wirklich ästhetischen Tennis, ist mir natürlich auch das Herz aufgegangen, was der dort auch gezaubert hat. Ne? Und wie er vor allem auch immer wieder die Offensive sucht, wie sehr er dann fast schon gepresst hat, den Alcaraz gleich vom, vom Return weg, dass der keinen Rhythmus gekriegt hat. Und wenn der Kleine, entschuldige mit dem Ausdruck, wenn ich der Kleine, den hat ein anderer für jemanden anderen geprägt, aber für mich ist der noch immer ein bisschen ein Kleiner, also der Alcaraz, und wenn der sagt, der hat sich gefühlt wie 13, dann ist ja das bei ihm noch gar nicht so lange her, wie bei uns zwar. Und trotzdem muss das Gefühl ein ähnliches sein, also der hat dort überhaupt kein Jersey gehabt.
Nein, hat er wirklich nicht. Und das, aber das schätze ich dann auch wieder am Alcaraz, dass er sich dann hinsetzt und nicht sagt, ja, ich war krank oder mein linker kleiner Zeh hat wehgetan, sondern im Grunde genommen sagt, ja, der hat mich hergespült. Ja, was wollt ihr von mir? Keine Chance.
Ja, auch gehabt. Das ist bewundernswert. Ja, bewundernswert, genau.
Mhm. Ja. Mhm. So, ja, und dann Sinner.
Ja, Sinner. Aber Sinner fast zu glatt. Jetzt frage ich was Provokantes. Die Antwort wird wahrscheinlich nein sein. Aber wenn ich jetzt so Typen hernehme wie einen Sampras, der eine Zeit lang so überlegen war, der auch so quasi schnörkellos und das wusste, wenn der nicht einen schlechten Tag hat, also für mich ist der jetzt schon so weit und auch von seinem Gehabe, der ist super, der ist also wirklich lieb und nett und Sympathieträger, bescheiden und alles, aber in Richtung so Top-Charisma, ich weiß nicht, oder tue ich ihm da Unrecht, muss man eh glücklich sein, dass es so einen gibt, der in Zukunft da wahrscheinlich ganz oben alles allein entscheiden wird, mit Alcaraz gemeinsam?
Also, am Freitag gehe ich zu diesem Halbfinale, bin hingefahren mit dem Uber, weil ich kein Mietauto mehr hatte und der Uber hat mich rausgelassen bei irgendeinem Parkinglot. Und dann gehe ich so dahin und dann kommen zwei amerikanische Jungs, schließen auf zu mir oder ich zu ihnen, keine Ahnung, und die sagen, do you work here? Und ich sage, ja, eh, Journalist. Who's gonna win? Und ich sage, ja, ich glaube Sinner in 3 und Zverev in 2. Naja, okay, bin ich fast komplett falsch gelegen. Und dann sagen die aber zu mir, oder einer sagt zu mir, I like Sinner, he's so humble. Also es scheint bei den Amerikanern, bei manchen Amerikanern zumindest ankommen, dass er eben so bescheiden ist. Und das ist er ja auch, ja. Und ich finde auch, dass es ihm immer mehr Spaß macht zuzuschauen, weil die Court-Position, das finde ich so erstaunlich, wie viele Bälle der wirklich im Steigen nimmt und wie sicher er da trotzdem dabei ist. Das ist erstaunlich. Mhm. Und Medvedev hat dann, nachdem er ihn 6-mal gefragt hat, was denn bei Sinner anders ist als im letzten Jahr, und 6-mal hat er die gleiche Antwort gegeben, hat er gesagt, ja, hauptsächlich der Aufschlag. Der hat mit dem Aufschlag jetzt mittlerweile so viele Möglichkeiten, eben mit Slice, mit Tempo, mit Kick, und außerdem kriegt man keine freien Punkte mehr. Und ich habe das auch versucht, meiner Begleiterin zu erklären, vom Charisma her schaut man wahrscheinlich lieber dem Alcaraz zu, weil man immer gespannt ist, was macht er als nächstes. Oder dem Dimitrov, weil es so schön ist. Aber ich finde es unfassbar bemerkenswert, was der Sinner macht, also wirklich grandios.
Für mich ist diese Entwicklung generell, wir werden dann jetzt nicht mehr allzu lang darüber sprechen, aber noch einmal der eine große Faktor, den ich immer wieder gern sage, weil du ihn ja auch aufgegriffen hattest schon und wir ihn beide kennen, ist übertrieben, aber doch die Gelegenheit hatten, mit ihm ein paar Mal zu plaudern, ist für mich der Darren Cahill, der da wahnsinnig viel bewegt hat, in Richtungen, die eben früher nicht so erkannt oder forciert worden sind. Und dann das Zweite ist diese Athletik, da gibt es wieder einen eigenen in dem Team, der sich darum kümmert, aber wie der jetzt stabil geworden ist, auch von hinten. Und wie du sagst, man darf ja eines nicht vergessen, der spielt ja ganz wenig Flugbahn, was natürlich super ist. Ich bin gespannt, wie es auf Sand sein wird, dann wird er doch etwas mehr arbeiten müssen, glaube ich. Aber nachdem Paris der flotteste Sand ist, den es gibt, und wenn dort schönes Wetter ist, wird er sich auch freuen. Also das ist für mich eine super Entwicklung, die Bescheidenheit sensationell. Auch, wie gesagt, schade für alle, vor allem für den Dimitrov, dass der heute im Finale, ich glaube, nicht einmal viel schlechter gespielt hat als bis dahin, aber einfach keine Chance haben konnte, weil er überhaupt keine Zeit gehabt hat für irgendetwas. Ne?
Ja, ich bin Sand gespannt, wie er in Rom spielt, weil in Rom wird er dann einfach diesen Druck auch haben, des Heimfavoriten, mit dem ist er in Turin ja wunderbar zurechtgekommen eigentlich, obwohl das Finale dann verloren hat gegen Djokovic. Aber da bin ich gespannt, wie er in Rom spielt. Es ist halt, er wird wahrscheinlich spielen, glaube ich, Monte Carlo, Madrid, Rom, Roland Garros. Und wenn man jetzt schaut, Casper Ruud, das hat mir der Alex Stober noch mit auf den Weg gegeben, sein Physio, Ruud spielt durch bis zu den French Open, spielt in dieser Woche Estoril, Nächste Woche Monte Carlo, dann Barcelona, dann Madrid, dann Rom, dann Genf und dann noch Roland Garros. Also ich bin gespannt, wer, und Rüd war im vergangenen und im vorigen Jahr und vor zwei Jahren im Finale. Also bin gespannt, wer, ja, wem es da besser geht, weil der Alex Stober mir auch gesagt hat, dass er eine sehr gute Sandplatzsaison von Kaspar Rüd erwartet. Der muss gut drauf sein und gegen Schari, da hat er einfach mit der Energie der chilenischen Fans nichts anfangen können. Ich schwiff ab. Na gut.
Ja. Alex Stober wäre ein guter Übergang zu Dominic Thiem, finde ich, zu dem ich doch noch ein, zwei Worte verlieren möchte.
Verlier sie bitte jetzt, bevor wir zum Mitarbeiter der Woche kommen. Bitte.
Ja, genau, deswegen habe ich das thematisiert. Also das eine ist einmal, das wäre einmal jetzt ein Tipp und eine, finde ich, super Auslosung. In dem Moment, wo wir sprechen, ist die Partie aufgerufen worden. Also wir wissen jetzt, Starting Soon, Maximilian Matera, Dominic Thiem, nämlich in Estoril. Also können wir noch nichts dazu sagen. Was ich aber allgemein sagen möchte, im Namen aller Journalisten, ist, dass das schon ein bisschen überzogen war vom kleinen Bruder, was er da in Richtung aller ausnahmslos losgelassen hat, quasi mit Frechheit und so weiter, was man da schreibt, und dass es doch so war, seiner Ansicht nach, dass der große Quotenbringer aller Medien der Herr Thiem war. Und da muss ich sagen, dann ist es jetzt umgekehrt aus unserer Sicht, dass er froh sein kann oder muss, dass überhaupt noch was berichtet wird, wenn man ganz gemein ist. Also ich weiß nicht, ich tue mich da ein bisschen schwer, ja, mit diesem Schuss vor dem Bug, und ich glaube auch nicht, dass es sehr gescheit war. Das wollte ich allgemein gesagt haben einmal. Und da würde mich deine Meinung auch interessieren, weil das natürlich ein diffiziles Thema ist. Und ich weiß schon, mir ist es ja auch so gegangen, dass manche, und gerade Österreicher, sind halt sehr, sehr empfindlich. Das war die Frau Schett, die mir vorgeworfen hat, wieso ich auf der Frage beharre, dass sie geweint hat, als die Leute gepfiffen haben. Naja, die Leute haben pfiffen, muss ich erwähnen, es war ja so. Also oder auch der Melzer, der mich einmal in einer Pressekonferenz, der mir gesagt hat, ich soll den Saal verlassen in Roland Garros, weil ich halt was gefragt habe, was ihm nicht genehm. Der hat sich aber entschuldigt dafür. Also, aber unsere waren immer sehr empfindlich, der langen Rede kürzer Sinn, wie siehst du dieses heikle Thema?
Naja, ich sehe es in einem größeren Zusammenhang. Ich weiß nicht, was die Aufgabe oder wie die Aufgabe der Medien in Österreich, vieler, nicht aller, aber vieler Medien in Österreich verstanden wird, weil wenn die größte österreichische Tageszeitung Sponsor des österreichischen, eigentlich der Alpinen und der Skispringer ist, dann funktioniert das nicht aus meiner Sicht. Ja, dann ist dieser Gedanke, dass eine Zeitung, dass die Medien die Sportler unterstützen müssen, das ist ein anderes Verständnis, als man es hier in Deutschland hat. Ganz einfach. Ja, in Deutschland begleitet man, okay, nehmen wir mal die Dreckszeitung aus dem Springer Verlag raus, aber ansonsten begleitet man hier die Sportler, und wenn sie gut spielen, dann wird objektiv darüber berichtet, und wenn sie schlecht spielen, wird auch objektiv darüber berichtet. Aber in Deutschland gehen hoffentlich viel, viel weniger Sportler als bei uns davon aus, dass die Aufgabe der Medien ist, die Sportler zu unterstützen. Nein, ist es nicht. Ja, die Aufgabe ist zu berichten und nicht zu unterstützen. Genau. Und das ist ein großer Unterschied. Ja, aber vielleicht ist das in Österreich so gelernt, und dann ist das ein anderer Ansatz. Aber ich lebe jetzt schon zu lange in Deutschland, und hier ist es halt so, dass man das begleitet und im Zweifel halt auch kritisch begleitet. Punkt.
Mhm. Wenn ich noch was sagen darf, das ist eh ein schöner Ansatz. Für mich ist es halt so über die Jahre auch das beobachtend. Weißt du, früher war uns allen klar, auch wenn es hier und da ein Hickhack gab, aber dass man das persönlich ausspricht, das ist einmal das Erste. Auch der Leitgeber stinkert auf mich, auch andere, oder nicht nur auf mich, halt auf jeden von uns, wenn einmal, aber das wurde sozusagen intern gelöst, weil man ja gewusst hat, Burschen, wir sitzen alle im selben Boot. Und mit diesem Tennisaufschwung ist schon eines, was der junge Herr Thiem da überhaupt nicht am Radar hat, dass man natürlich da jetzt eigentlich gegeneinander arbeitet, weil du ja den Journalisten jetzt vorhältst, die erfinden was. Ja, wenn ich ihnen keine Interviews mehr zugestehe, auch nicht in einer Vorbereitungsphase von einem ehemaligen Weltranglistendritten, dann ist das ja ein Boykott der Medien auch irgendwo. Und früher war schon klar dem Ronny, wenn der Tom verletzt war oder wenn der schlecht gespielt hat, naja, dann da sehe ich sozusagen etwas, ein Thema, ja, damit die darauf anspringen und man hat sozusagen dann gemeinsam wieder etwas gehabt, worüber berichtet werden konnte. Und da ist jetzt der Punkt, wo ich den engen Teamkreis gar nicht verstehe, dass die ja jetzt umso mehr froh sein müssen, wenn berichtet wird. Warum? Weil die Sponsoren ja da auch immer vorkommen müssen, egal worüber berichtet wird und egal, ob ihnen das schmeckt oder nicht.
Ja, ja, es ist einfach, ich finde das auch, dass der Günther das früher so gemacht hat mit dem Dominik. Ja? Da hat der Günther dann halt einmal was gesagt. Muss ja nicht der Dominik selbst gewesen sein. Ich sage, Burschen, so schaut es aus im Moment. Ja, wir trainieren gut, ja. Und er spielt jetzt die nächste
Saison. Also es war, und das hat mir also an der Geschichte nicht gefallen, obwohl ich persönlich eigentlich nicht mehr betroffen bin, als irgendwo doch noch Experte ohne ein richtiges Medium, was mich wieder freut, weil ich dann nicht abhängig bin. Aber egal. Nur da ist natürlich schon so, dass wenn die nicht gefüttert werden, die Kollegen mit irgendetwas, müssen sie dann halt so, wie es jetzt passiert, überall. Und da ist wieder was, wo ich einen Widerspruch in der ganzen Teamgeschichte sehe, dass auf einmal eine Woche später hat man das Handgelenk wehgetan und dann wird natürlich nicht von ihm persönlich der Generalangriff ausgerufen auf die Sandplatzsaison, aber es liest sich so, als ob er jetzt ganz euphorisch alle Turniere anginge. In Wahrheit ist das nur eine Nachbeschreibung, wo er genannt hat. Und man freut sich, ihn wieder zu sehen. Also, weißt du, was ich meine? Das ist irgendwo, fällt mir eine Zusammenarbeit oder ein Aufeinanderzugehen.
Ja, gut, also wenn ich was von der Familie Team brauche, kriege ich es immer über den Wolfgang. Aber ich bin jetzt da auch nicht so lästig und so investigativ wie vielleicht andere Kollegen. Also glaube ich, ich bilde mir zumindest ein, dass ich nicht so lästig bin. Ich werde den Dominik, wenn er denn gesund ist, in 2 Wochen in München sehen. Freue mich drauf, weil er immer noch ein bezauberndes Tennis spielt und hoffentlich auch erfolgreich. Also Maxi Matera, erste Runde für Maxi. Mit Maxi habe ich lang gesprochen, einmal 10 Minuten geredet beim Davis Cup in Tata Banja. Maxi läuft ja leider auch nicht gut in diesem Jahr, nicht so richtig. Ja. Ja. Es ist keine schlechte Auslosung für den Dominik. Auf der anderen Seite, ja, gut, für den Maxi jetzt auch keine furchtbare Auslosung, weil das Turnier ist ja gar nicht schlecht besetzt. So, jetzt aber Pause und Mitarbeiter der Woche.
Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
Ja, ist ein bisschen schwierig, an den Turniersiegern oder Siegerinnen vorbeizukommen, isn't it, Andy?
Sehr, sehr, sehr schwierig. Aber ich habe einen Sinn, also es ist für mich schwierig. Es könnte sein, die Danielle Collins, müsste es eigentlich sein. Aber für mich ist auch schön, was wir jetzt nicht erwähnt haben, was Tatsache ist, dass die einhändige Rückhand wieder zurück ist unter den Top 10 der Herren. Also wenn das noch interessiert, vielleicht am Rande. Mich hat sehr gefreut. Ich tendiere fast eher zum Herrn Dimitrov. Ich nehme den Dimitrov, die Daniel möge mir nicht böse sein. Ja, obwohl er es verloren hat, das ist ja auch immer so eine Sache. Aber das ist ja immer, wie einem persönlich auch jemand irgendwie liegt. Ne? Ja. Ja, kannst du das verstehen?
Naja, absolut. Und ja, ich glaube, er hat am meisten Spaß gemacht. Sinner war natürlich unglaublich beeindruckend. Ja, kann ich nichts anfügen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich super happy drüber bin oder ob es für den Tennissport spricht, dass Bobana und Ebden 44 und 36, gemeinsam 80 Jahre alt, ich bin mittlerweile auch dafür, das Doppel abzuschaffen. Also nicht das Doppel zu führen. Ja, weil es ist schwierig, ja. Also ich mag den Kevin Kravitz und den Tim Pütz unheimlich gern. Und das wäre natürlich schade, wenn die keine Beschäftigung mehr hätten, aber es spricht ja nicht für eine Disziplin, wenn ein 44-Jähriger, der nicht Roger Federer ist und mit diesen unfassbaren Möglichkeiten ausgestattet ist, spielerisch, wenn der an der Weltspitze steht, da stimmt was nicht.
Naja, auch da, das wäre auch wieder eine längere Diskussion.
Nein,
das ist
nein, wollen wir nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich sie aber angestoßen habe.
Nein, nicht mehr, ich weiß. Ja, ich weiß schon, er macht ja nichts. Ne? Ja. Okay, naja. So, dann sage ich nichts.
Vielleicht
wird sich ein anderes was ergeben, genau. Ja. Also wer ist es?
Naja, ich nehme die Danielle Collins, weil es einfach nett war und weil mir die Pressekonferenzen und auch die Siegerehrung, das scheint mir eine nicht ganz einfache Frau zu sein, aber das ist umso schöner, ja, die sagt was. Und also gerade auch die Rede bei der Siegerehrung hat mir getaugt, wo sie sich auch mal bei der WTA bedankt hat, die immer da ist, und die Pressekonferenzen sind lässig. Gute Siegerin, hat mir gefallen.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.